Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Heute mit der Review zum Portugal Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erwähnt, mit der Review zum Portugal Grand Prix. Es wurde im Vorfeld gemunkelt, ja, kriegen wir den sechsten verschiedenen Sieger in sechs Rennen. Es ist passiert, sechs verschiedene Sieger in sechs Rennen. Marco Bezzecchi hat sich die Krone in Portugal aufgesetzt. War vom Sprint nicht so abzuzeichnen, ja. Also wir haben erst Alex Marquez gehabt, der wohl da das Wochenende scheinbar im Griff zu haben schien. Er hat das Training angeführt, das Qualifying, wie gesagt, gestürzt, im Kies von Portugal gelandet. Aber im Sprint die Oberhand mit in einem fantastischen Battle mit Pedro Acosta, wo er sich natürlich durchgesetzt hat. Aber im Rennen, da war Marco Bezzecchi einfach der Beste, muss man sagen. Hat da Alex Marquez und Pedro Acosta abgekocht, den nächsten Sieg für Aprilia eingefahren und damit einen großen Schritt Richtung WM Platz 3 gemacht, weil andere wieder gepatzt haben, aber da kommen wir später noch drauf. Das ist täglich grüßt das Murmeltier, die Lieblingskategorie, die war eigentlich jede Woche fast ist, mit ein paar Pausen dazwischen, ja, aber eigentlich ist sie jede Woche am Start. Aber diese Woche Marco Bezzecchi, ja, was ein unglaubliches Paket, was Aprilia da wieder am Sonntag auf die Beine gestellt hat. Hat sich am Sonntag ein bisschen abgezeichnet, schon im Warm-up. Aber das war wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von Marco Bezzecchi.
Auf jeden Fall, Marco Bezzecchi, ein super Rennen gefahren. Wie du gesagt hast, war nicht so abzusehen. Da hast du recht. Zumal es im Sprint für Bezzecchi nicht optimal lief. Klar, er hat die Pole geholt, aber die Pace im Sprint war nicht optimal. Da waren Alex Marquez und Pedro Acosta doch nochmal einen Ticken schneller. Zumal man sagen muss, also das war schon ein richtig geiler Sprint. Ne? Also das muss man schon sagen. Also ich glaube von den Sprintrennen, also generell, also überhaupt von MotoGP-Rennen die Saison, war das auf jeden Fall eines der besten. Es war super cool. Der Fight zwischen Alex Marquez und Pedro Acosta, da ging es auch mal richtig zur Sache. Das, was man natürlich auch sehen will, das hätten wir gerne öfter gesehen in der Saison, war leider, hatten wir tatsächlich nicht so oft gehabt. Dann aber im Hauptrennen Marco Bezzecchi auf einmal eine Pace gehabt, die war unglaublich. Also am Anfang dachte man ja so noch, ja, Alex Marquez, auch im Sky-Kommentar wurde gesagt, ja, Alex Marquez eigentlich die bessere Pace. War dem nicht so. Am Ende, wo Acosta zwar nochmal nahe rangekommen ist an Alex Marquez, haben beide nochmal gut aufgeholt auf Bezzecchi, aber der hat am Ende wahrscheinlich auch nur noch so ein bisschen auslaufen lassen. Und was natürlich jetzt auch interessant für Aprilia, weil auch was Interessantes, was ich gehört habe, ich glaube, es war auch im Sky-Kommentar gewesen, wo sie gesagt haben, ja, vielleicht, okay, es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber vielleicht vermisst Aprilia Jorge Martin jetzt irgendwie ein bisschen weniger. Also nicht in dem Sinne, dass sie das jetzt nicht wollen, dass der irgendwie zurückkommt. Zumal er heute, wo wir aufnehmen, Montag, wurde bestätigt, dass er in Valencia zurückkommt, also fahren wird. Aber durch Marco Bezzecchi und seine starken Ergebnisse haben Aprilia einfach auch jetzt hier einen Fahrer, der auf jeden Fall, also WM Platz 3 wird er sehr wahrscheinlich holen, der auf jeden Fall eine richtig gute Entwicklung durchgemacht hat mit Aprilia. Am Anfang des Jahres war es eher noch so ein bisschen holprig, ja, war dann wirklich stetig, wurde es immer, immer besser und ist ein absoluter Topfahrer und ist auch für nächste Saison auf jeden Fall ganz oben mit anzurechnen, definitiv. Und da muss eben auch ein Jorge Martin jetzt erstmal rankommen, ja. Jorge Martin hat wirklich eine solche Saison. Also da hoffen wir auf jeden Fall, dass er jetzt in Valencia nochmal einigermaßen vernünftiges und verletzungsfreies Wochenende haben. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig für ihn. Und dann natürlich auch mit den Testfahrten ist das ganz wichtig, dass Jorge Martin sich da wieder richtig einlebt und dann auch für 2026 wieder am Start ist.
Ja, genau, das hoffen wir alle. Der Valencia Grand Prix natürlich, ja, diese Woche schon Back-to-Back-Rennen. Also der Martinator wieder mit dem Comeback. Wir hoffen natürlich, dass er da, ja, fit zurückkommt, stärker zurückkommt denn je und dann 2026 dann nochmal voll angreifen kann nächste Saison. Ja, Alex Márquez, gutes Rennen gefahren, Sprint gewonnen. Im Rennen hat es dann nicht ganz gereicht für Marco Bezzecchi. Grundsolides Wochenende wieder von der Nummer 73. Also ist da definitiv die Ducati Speerspitze. Wenn man sich die anderen Ducatis im Feld anguckt, ist der Beste noch Fermin Aldeguer, der im Rennen immer wieder die Ellbogen ausfährt. Das, denke ich, kann man sagen. Man hat im Rennen ihn hart mit Brad Binder fighten sehen. Da sind noch kurz Teile geflogen. Dann die VR46 Bikes. Muss man sagen, die tun sich echt schwer in den letzten Rennen. Also, es ist schon auffällig. Da geht's nicht so leicht von der Hand bei VR46. Die sind immer mal wieder so im Mittelfeld vertreten. Aber so die richtigen Top-Resultate kommen da nicht mehr bei VR46. Und es geht ja anscheinend. Alex Márquez zeigt es ja mit der GP24. Klar, Fabio Giannantonio hat die GP25, aber Morbidelli, der fällt eigentlich, ja, in letzten Rennen, Malaysia auch schon, Quartararo, und jetzt in dem Rennen, wo er auch wieder reingedived ist des Todes und dann so ein bisschen Karma kassiert hat vom Podest Bagarro, der ihn dann unglücklich noch mitgenommen hat. Also, die fallen eher durch andere Dinge auf. Bei 46, das ist schon ein, ja, Leistungstief, muss man sagen. Die sind schon klar nur das dritte Team hinter Gresini Ducati. Gresini Ducati macht hingegen einen sehr, sehr guten Job, wenn man sieht. Alex Márquez Zweiter, Fermin Aldeguer Vierter. Ja, Jan, woran liegt das, dass die Gresini-Mannschaft in dieser Saison so viel besser ist als die VR46-Truppe?
Schwer zu sagen. Also grundsätzlich muss man sagen, dass zum einen Fabio Di Giannantonio ein sehr, sehr großes Auf und Ab hat, die Saison. Ja, also er hat einige Rennen gehabt, wo er aufs Podium gefahren ist, vor allem auch in Sprintrennen. Klar, da hat er meistens auch eher abgestaubt, als noch vorne jemand gestürzt ist. Auf Fabio Di Giannantonio auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie es in der WM aussieht. Ich glaube, Di Giannantonio müsste vor Morbidelli sein, glaube ich. Morbidelli hat einfach sehr wenige, ja, wenige Highlights, ja, muss man sagen. Wie du gesagt hast, der fällt wirklich eher durch, ja, Strafen auf, durch komische Manöver. Ich weiß auch nicht, was er da schon wieder probiert hat in der ersten Runde da. Also da war er offensichtlich wirklich viel zu spät auf der Bremse. Und dann leider unglücklicherweise noch berührt worden und dann ist er leider gestürzt, aber ja, durch fast sogar schon ein bisschen verdient, dass er da vom Bike gegangen ist, weil das war einfach schon wieder ganz komisches Manöver. Fabio Di Giannantonio, ja, ist P8, ne, ist halt nicht gut. Er hat 20 Sekunden Rückstand auf Bezzecchi, das ist schon ziemlich viel, und 8 Sekunden Rückstand auf Fermin Aldeguer. Ja, die Cresini-Mannschaft ist einfach eine sehr, sehr starke Truppe. Ja, das muss man einfach sagen. Also Alex Márquez und auch Fermín Aldeguer haben wirklich tolle Rennen gezeigt. Auch Aldeguer hat wirklich gezeigt, dass er einfach in seinem Rookie, ja, dass er einfach ein echt talentierter Fahrer ist und dementsprechend auch nächste Saison wahrscheinlich noch einen Schritt machen wird. Und dass Aldeguer nächste Saison vielleicht sogar, ja, versuchen wird, mit Alex Márquez mitzuhalten, ihn sogar versuchen wird zu schlagen. Was ich auf jeden Fall auch für möglich halte, obwohl Alex Márquez schon noch, denke ich, ein Ticken stärker ist, das muss man schon sagen. Aber ja, die VR46-Mannschaft, da läuft die Saison einfach nicht so rund. Und da muss man auf jeden Fall auch wieder diese Konstanz reinkriegen, weil meistens hat man einfach diese hat man gute Resultate, mal ein Podium mit Di Giannantonio. Dann aber auf einmal hat man wieder komplette Katastrophe. Ja, ich glaube auch in Australien lief es für Di Giannantonio gar nicht. Da muss einfach wieder ein bisschen die Konstanz rein. Und es funktioniert, ja, wie Cresini zeigt. Da muss man auf jeden Fall über die Testtage jetzt weiterarbeiten und versuchen, die Lücke zu schließen, weil da sind eben noch andere Hersteller vor ihnen, zum Beispiel auch ein Fabio Quartararo, der auch schon wieder Unmenschliches meiner Meinung nach gezeigt hat an dem Wochenende. Ja, richtig starke Leistung von Quartararo, der da mit der Yamaha kämpft und dann auch noch vor ihnen ins Ziel kommt, ne? Da muss auf jeden Fall was passieren. Ich glaube, da muss sich der Doktor auch mal, Valentino Rossi auch mal einschalten. Und vor allem muss er irgendwie hinkriegen, dass der Morbidelli da nicht so viele, ja, unnötige Aktionen macht, die ihm am Ende eh nichts bringen. Morbidelli ist ein guter Fahrer, ja, das will ich gar nicht abstreiten. Ich meine, er ist ein Vize-Weltmeister. Ja, der weiß auch, wie man Portimao fährt. Hat schon ein Podium eingesammelt. Also wirklich, die haben zwei Top-Fahrer, ja, Fahrer 46 und vom rein fahrerischen Können eigentlich auf jeden Fall auf dem Niveau mit Cresini.
Ja, dieses Wochenende auch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs war Pedro Acosta. Pedro Acosta hat sich zwei Podien eingesackt, einmal im Sprint den zweiten Platz und im Grand Prix den dritten Platz. Wie gesagt, dieses Wahnsinns-Duell mit Alex Marquez gehabt, wo er im ersten Teil der Strecke schneller war, aber Alex Marquez aus der letzten Kurve rausgekommen ist wie Jesus Christus und ihn da jedes Mal überholt hat. Alex Marquez ist in der Kurve stark, auch schon historisch gewesen. Kann ich mich an ein Battle mit seinem Bruder erinnern. Aber da wurde Pedro Acosta ja immer abgekauft von Alex. Ja, vielleicht am Ende dann ein bisschen der Speed gefehlt, der KTM, so das letzte Quäntchen hat dann gefehlt, ja. Aber wenn man sich wieder die anderen KTM-Fahrer anguckt, gut, Brad Binder von der Position her ist okay, Platz 5. Kann man nicht sagen. Gut gefightet im Rennen. Mit Quartararo und Aldeguer da im Gefecht gewesen, stark von Brad. Das erste so, ja, kleine Ausrufezeichen in der Saison. Auch wenn er 13 Sekunden der Costa wieder ins Ziel gekommen ist. Ja, Bastianini, der ist gestürzt. Das kann man nicht richtig werten. Und Polis Bagaro, der Testfahrer, der macht natürlich einen sehr, sehr guten Job. Also weiterhin in der Vertretung von Melvin Vinales mit dem Top-10-Ergebnis. Also ja, die Fahrer bei KTM, die wurden ja auch schon angezählt von Pit Beirer, ne? Da hat der Pit Beirer gesagt, ja, also das Bike, ne, das geht ja anscheinend, wenn der Costa da ums Podium mitfährt. Also da sind die Fahrer auch mal gefragt. Also sie haben definitiv geliefert, kann man sagen. 3 und 5 ist ein, ja, ordentliches Ergebnis. Beide Bikes in den Top 5 von KTM. Also ergebnistechnisch. Und auch pace-technisch würde ich sagen, kann man da bei KTM dieses Wochenende ganz zufrieden sein.
Kann man zufrieden sein, auf jeden Fall. Also, Acosta ist sowieso absolute KTM-Speerspitze. Also, an ihm kommt einfach momentan niemand dran. Brad Binder, gutes Rennen, ja. Also, gefühlt, ja, als er Pit Beirer da diese Ansage gemacht hat, könnte man fast meinen, naja, dass er ihn irgendwie erhört hat. Also, Brad Binder wirklich ein gutes Rennen gefahren. Das muss man ihm dann auch einfach mal lassen. Weil er in der letzten Zeit auch von uns oft kritisiert wurde für leider sehr schwache Leistungen, aber das war wirklich jetzt mal wieder ein gutes Ergebnis. Vielleicht kann er dieses Momentum mitnehmen nach Valencia und dort auch nochmal ein gutes Rennen haben. Ja, Pedro Acosta, da sieht man einfach, also man sieht auch im TV, dass er meistens diese KTM auch ein bisschen überfährt. Also er holt wirklich, ich würde sogar gleichsetzen mit Quartararo. Wenn man jetzt Quartararo und Pedro Acosta nimmt, klar, an dem Rennwochenende, die KTM war nicht schlecht, so, ne? Aber war trotzdem nicht auf dem Niveau von der Ducati und auch nicht auf dem Niveau von der Aprilia. Klar, er ist ja auch nur Dritter geworden. Aber wie er in der Lage war zu kämpfen, ja, das Bike absolut auch ans Limit zu quetschen, das erinnert mich immer wieder an Quartararo. Generell zwei Fahrer haben unfassbares Talent, ja. Also wenn du die beiden auf die Ducati packst, das sind wirklich, also das sind Top-Fahrer, ja. Pedro Acosta hat ein Wahnsinnstalent, Quartararo auch. Und beide schaffen es immer wieder, das Bike zu überfahren. Und das ist auch dann der Unterschied, den ich sehe zwischen, jetzt zum Beispiel, zwischen, nimmt man jetzt Acosta und Quartararo oder nur ein Acosta oder nur ein Quartararo und vergleicht das zum Beispiel mit Bagnaia. Bagnaia schafft es nicht, das Motorrad zu überfahren. Ja, oder auch ein Marc Marquez ist ein Künstler darin, Schwächen des Motorrads auszumerzen. Das hat man auch in den schwierigeren Honda-Jahren gemerkt, dass es immer wieder geschafft hat, trotzdem vorne mitzufahren, obwohl das das Bike eigentlich gar nicht hergibt. Ne? Oder auch in der Formel 1 zum Beispiel Max Verstappen, der oftmals auch nicht die Pace hatte wegen dem Auto, aber es trotzdem irgendwie geschafft hat, dort vorne noch irgendwie reinzufahren. Kurze Anekdote. Aber da sieht man einfach, dass es unterschiedliche Typen gibt. Und zum Beispiel beim Bagnaia muss einfach alles passen. Ja, es muss alles passen, damit er kann, braucht ein gutes Gefühl zum Motorrad, muss alles sitzen, damit er kann sehr schnell sein. Wenn es sitzt, dann ist er ein unglaublich schneller Fahrer. Das hat man in Japan gesehen und auch noch an vielen weiteren Rennen von ihm. Ja, aber wenn nicht, ja, dann ist es eben schwieriger für ihn. Und Acosta schafft das eben, viel mehr rausholen aus dem Bike als möglich ist. Und vor allem auch Quartararo schafft das auch, weil beide Fahrer einfach ein Wahnsinnstalent haben.
Ja, du hast Quartararo schon angesprochen, der einen sechsten Platz eingefahren hat an dem Rennwochenende im Grand Prix. Wie du schon gesagt hast, massiv das Motorrad überfahren. Also, ja, sah gefühlt jede Kurve so aus, als würde er stürzen. Und kämpft wirklich extrem mit seiner Yamaha, das sieht man. Und tut auch ein bisschen weh zu sehen, dass es da ja nicht für mehr als P6 reicht, weil die Leistung hat eigentlich ein Podium mindestens verdient. Ja, da ist Quartararo auch so ein bisschen in der Zwickmühle, ja. Der V4 von Yamaha geht nicht so, wie sie wollen. Nächste Saison kann man wahrscheinlich auch in die Tonne treten. Irgendwann läuft dann Fabio auch mal die Zeit weg, ja. Dann Yamaha hat ihm einen großen Vertrag angeboten, mit viel Geld. Ja, manche haben gesagt, er hat sich für das Geld entschieden. Aber irgendwann, ne, hat er dann auch vielleicht mal genug Geld und will wieder wie Marc Marquez vorne mitfahren. Marc Marquez ja auch dann den Schritt von Honda zu Gresini gewagt, obwohl er dann ja mächtige Gehaltskürzungen in Kauf genommen hat. Wenn sich Yamaha nicht bessert, dann ja gibt's wohl für Fabio Quartararo keine Alternativen, sich nach anderen Optionen umzuschauen, wenn er wieder konkurrenzfähig sein möchte. Oder, wie manche böse Zungen behaupten, wenn er nur das Geld will, bei Yamaha bleibt.
Ja, und das ist natürlich genau die Sache, wo ich eben, ja, da muss man, das ist schwierig für Quartararo, ja, da stimme ich ja zu. Also auf der einen Seite, glaube ich, will er auch eigentlich Yamaha auch treu bleiben, ja, weil, ich meine, er ist seit 2019 bei dem Team, er hat einen Weltmeistertitel gewonnen, seine Anfangsjahre bei Petronas Yamaha noch, da war er auch schon sehr stark, ne? Und wenn er 2020 nicht dort, hat er auch wahnsinnig gut vorgelegt in der Saison. Wenn er dort nicht gegen Ende oder Mitte der Saison so ein bisschen, ja, nicht nachgelassen hätte, dann wäre es vielleicht sogar schon ein zweimaliger Weltmeister. Wie gesagt, ein Fahrer seines Kalibers, der will gewinnen. Ja, der fährt nicht um sechste Plätze, auch wenn das jetzt in dem Sinne in der Relation ein sehr gutes Ergebnis ist. Aber der will um Siege, Podium kämpfen, um den WM-Titel. Und ich würde jetzt der Yamaha auch mal noch eine Chance geben. Also wäre ich jetzt Quartararo. Aber dann muss er sich schon umschauen, ja. Weil es ist schwierig. Die anderen Hersteller, die machen wirklich enorme Fortschritte. Man sieht es eben auch bei Honda. Die Fahrer machen Fortschritte. Es läuft besser. Aprilia wird immer stärker. Ducati ist einfach unglaublich stark. KTM wird auch besser. Und das einzige Team, was nicht vorankommt, ist irgendwie Yamaha. Aber das Ergebnis ist meistens einfach noch verfälscht. weil Quartararo einfach mehr rausholt, als eigentlich drin ist, ja. Rechne jetzt, hol mal jetzt Quartararo raus aus der Wertung, ja. Dann sieht es ziemlich düster aus. Miller 12, Rins 13, Oliveira 15. Das ist Schlusslicht, ja. Nur noch die Ersatzfahrer hinten dran, ja. Deswegen, da muss sich Quartararo auf jeden Fall was einfallen lassen, wie er da weiter vorgeht. Ich hoffe einfach, dass Yamaha auch nochmal konkurrenzfähig wird, richtig konkurrenzfähig wird. Sie haben ja auch hier und da mal Fortschritte gemacht, aber irgendwie, der V4-Motor, wie du gesagt hast, ist nichts bis jetzt. Da muss was passieren, ja. Und da bin ich auch schon wieder sehr auf die Testfahrten gespannt, generell, wie sich das alles entwickeln wird. Und es bleibt spannend zu sehen, ja, wie sich auch Quartararo in der Zukunft entscheiden wird.
Ja, wird spannend zu sehen sein, wie du gesagt hast. Ja, hoffentlich wird es für einen Fahrer auch wieder bergauf gehen nächste Saison, nämlich Francesco. Naja, wer an diesem Rennen gestürzt ist, auf Position 4 liegt. Das Wochenende von Bagnaia ging erstmal ja, los, wie es eigentlich nicht losgehen sollte. Nicolo Burega war in FP1 schneller als Bagnaia. Das wollen wir auch nochmal erwähnen. Also, ja, der Superbike Ersatzmann für Marc Marquez ist da schneller gewesen. Hat in diesem Rennen übrigens auch einen Punkt geholt, Nicolo Bulliger, ja. 15. geworden, also hat einen MotoGP WM-Punkt verzeichnen können. Ja, Bagnaia hat sich dann wieder gefangen. Ist dann im Qualifying sogar, ja, in Reihe 2 gefahren. Beste Ducati gewesen im Qualifying. Also, da konnte man gar nichts gegen sagen. Dann im Sprintrennen wurde am Ende heftig abgekocht. Glaube ich, von Sarko und noch irgendeinen. Von Aldegar. Und es sah dann im Grand Prix ganz schlecht aus. Er war eigentlich auf Kurs zum einsamen vierten Platz. Also die Lücke zwischen Acosta und Aldegar, da wäre er wahrscheinlich eingelaufen. Aber dann kam dann der Sturz, ja, der ihn dann am Ende 0 Punkte aus dem Grand Prix ja, beschert. Ja, sehr, sehr bitter für Bagnaia natürlich, der in den Interviews sehr, sehr, ja, fast schon, ja, er schenkt die Saison schon ab. Also es geht ja in der WM noch um den dritten Platz, den er eigentlich verloren hat an Bezzecchi. Er ist jetzt, was, 35 Punkte oder so hinten. Das ist ja sehr schwierig. Auch Pedro Acosta kommt von hinten. Ja, sehr, sehr schwierige Situation für Bagnaia hier. Wie gesagt, er schenkt die Saison quasi schon ab. Hofft, dass es dann nächste Saison besser wird. Und ja, läuft wirklich Gefahr, den vierten Platz am Ende noch zu verlieren. Ja, Bagnaia, man muss sagen, von der Pace her dieses Wochenende gar nicht so schlecht, aber dann am Ende mit dem Sturz natürlich wieder sehr, sehr bitter gelaufen.
Ja, Bagnaia, es war alles in allem was, muss man sagen, eines der besseren Wochenenden, was die Pace anbelangt, ja. Klar, FP1 war nicht so gut, aber dann FP2 war gut, Qualifying war gut, Sprint, ja, seiner, ja, das Altbekannte halt wieder, wo er eben durchgereicht wurde, weil das auch irgendwie nur manchmal so ist, wenn. Er hat dann schon einen Sprint gewonnen, ja, deswegen verstehe ich das manchmal einfach nicht. Dann im Rennen, er hatte definitiv nicht die Pace, um irgendwie mit den drei vorne mitzugehen. Ja, da hat er auf jeden Fall nicht die Pace gehabt, aber wie du gesagt hast, ein vierter Platz hätte es auf jeden Fall werden können. Ein guter vierter Platz, ich denke, da wäre er auch zufrieden gewesen. Er hat auch gesagt, er wollte ein bisschen noch pushen, um den vierten Platz zu verteidigen. Ich denke, damit wäre er ja, zufrieden gewesen. Nach Malaysia, was ja eigentlich auch schon ein ganz gutes Wochenende war, halt eben bis auch wieder, ja, Rennen war halt wieder, na, wo er dann eben da ausgefallen ist. Ansonsten, naja, ja, es war alles in allem in Ordnung. Er hat die WM, wie gesagt, hat schon irgendwie abgeschenkt, also den dritten Platz, hat auch gesagt, hat es nicht verdient. Ja, gut im Grunde genommen, ob er es dann verdient hat oder nicht. Ich meine, Platz 3 ist Platz 3 am Ende. Ja, fragt da auch keiner mehr nach. Klar, Bezeki hat es vielleicht ja wirklich mehr verdient, aber im Grunde genommen geht es einfach hier um Punkte, um Zahlen. Also da geht es nicht darum, ob er es jetzt verdient hat oder nicht. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass er es jetzt aufgibt, weil das eben schon so Top 3. Ja, das ist, wie soll ich sagen, man ist ja auch gerne im Podium. Ja, man ist nicht gerne Vierter. Deswegen finde ich auch, dass man eigentlich sollte in der WM um für Platz 3 kämpfen, weil man ja meistens auch von den ersten 3 ausgeht. Der Vierte ist meistens der erste Verlierer, wobei es eben nicht in der WM-Tabelle so ist, dass der Zweite der erste Verlierer, aber gut. Das muss er sehen, wie er will. Wichtig für ihn ist, also er guckt sowieso nur auf 2026. Ja, würde ich auch machen. Valencia noch mitnehmen, paar Kilometer noch sammeln und dann Testarbeit leisten, versuchen vielleicht neue Teile irgendwie zu testen und dann ja ein besseres Gefühl wieder aufzubauen. Er wird da schon wissen, was er muss, was er braucht, was er muss finden und dann muss er dem eben auch nachgehen. Also Nicolo Bulliger, sehr gut, ja, meiner Meinung nach. Also schon, ich meine, er hat am Ende jetzt erst 15. geworden, 32 Sekunden Rückstand. Wenn man das jetzt so nimmt, er hat Savadori und Chandra, wobei, ja, Chandra, ich weiß gar nicht, was Chandra schon wieder gemacht hat, 62 Sekunden Rückstand. Savadori hat auf jeden Fall deutlich geschlagen und er war gar nicht so weit weg vom Rest. Also er hatte 32 Sekunden Rückstand, hatte nur 4 Zehntel Rückstand auf Oliveira, nur 1,7 Sekunden auf Rins. Was jetzt eigentlich auch jetzt nicht so viel ist. Generell war das eine solide Leistung von ihm. Er hat gesagt, dass er will in Valencia auf jeden Fall will noch ein besseres Ergebnis erzielen. Ich denke eben, Bulega war eben auch in der Superbike sehr gut in Portimão. Die Strecke hat ihm schon gut gelegen. Deswegen war das, denke ich, eine ganz gute Strecke für ihn. Aber einfach, ja, ordentliches Rennen. Ich denke, er kann zufrieden sein damit. Seien wir auch, da sieht man schon, dass auch die Fahrer eine Superbike-Qualität haben. Ja, ich glaube, das wird man auch sehen, wenn Rascagnolo jetzt kommt nächste Saison, beziehungsweise schon bei den Testfahrten, zumal der ja, glaube ich, jetzt schon Aragon testet mit der Yamaha. Die Top-Fahrer in der Superbike, die können schon gut Motorrad fahren. Ja. Den Bulega, den Rascagnolo, das sind schon sehr gute Fahrer, die können dort auch mitfahren. Also kann er mit zufrieden sein. Ich denke, Ducati ist auch zufrieden. Ja, im Endeffekt war wieder zwar wieder Mauer Ausbeute. Generell über das ganze Rennenwochenende für das Werksteam. Aber gut. Ich denke, im Endeffekt sind sie Weltmeister. Letzte Rennen Valencia noch mitnehmen. Und dann geht schnurstracks schon auf 2026 los.
Ja, ob sich dann ein MotoGP-Fahrer auch in der Superbike-WM beweisen kann, das würde ich zeigen. Miguel Oliveira, seinen letzten Heim-Grand Prix, seinen letzten MotoGP-Heim-Grand Prix wahrscheinlich gefahren, verlässt er die MotoGP Richtung Superbike-WM, BMW, wird er da an den Start gehen. Da wird er zwar auch noch in Portimão fahren, aber die MotoGP-Karriere wahrscheinlich vorbei dann, ja, von Miguel Oliveira. Ja, Miguel Oliveira eigentlich ein Pechvogel immer gewesen, viel verletzt immer, aber auch bei KTM eigentlich immer gute und solide Leistung gebracht, mehrfacher Grand Prix-Sieger, der, ja, denke ich schon, mit erhobenem Haupt ist aus dem MotoGP gehen kann. Hatte eigentlich noch einen gültigen Vertrag für nächste Saison, aber Pramac hat sich dann für Jack Miller doch entschieden, was ein bisschen ärgerlich ist, aber gut, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ja, Miguel Oliveira, am Ende kann man sagen, schon eine gute MotoGP-Karriere, worauf definitiv stolz sein kann.
Ja, Oliveira, das war immer, also für mich war das immer ein sehr, wie soll ich sagen, war unterschätzt. Ja. Also, wenn man gesehen hat, was er für Leistung kann erbringen und was er teilweise eben auch zum Beispiel in unteren Kategorien auch geleistet hat, da muss man schon sagen, Oliveira war ein sehr guter Fahrer. Er ist ein fünffacher MotoGP Sieger, das ist auch nicht jeder, ja, das haben nicht viele vorzuweisen in der MotoGP und Er war sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr, seine Karriere war sehr unglücklich, ja. Ich erinnere mich immer wieder irgendwie, das ist irgendwie so ein Bild in meinem Kopf dort, in Portimão, wo er mit Marc Marquez auch, also wo Marc Marquez mit ihm kollidiert ist und wo er auch dann da, das war damals noch bei Aprilia, wo er lange ausgefallen ist, er diese Saison auch oft schon wieder ausgefallen, einfach sehr oft verletzt, oft eben auch, ja, nicht eigenverschuldet. Und das ist einfach auch schade dann, weil das ist ein Fahrer mit sehr viel Talent, sehr viel Talent. Ich meine, nebenbei, er hat auch studiert, ist auch Zahnarzt, ja, also der müsste nicht unbedingt MotoGP-Fahrer sein. Aber natürlich ist er das, weil, ja, ist irgendwie cool. Und ja, es geht an die Superbike. Ich denke, dort kann er schon da kann er einiges aufmischen, glaube ich, weil Oliveira ist ein sehr, sehr starker Fahrer. Und auch mit BMW kann er dort, denke ich, gute Leistungen erbringen und hoffentlich auch vorne mitfahren. Würde ich ihm unfassbar gönnen. Das muss man auch sagen. Er ist einfach, ja, bei ihm auch jetzt die Luft raus am Ende. Nächste Woche, diese Woche jetzt noch das letzte Rennen in Valencia. Das wird er noch genießen. Und dann ist für ihn auch Feierabend. Ja, ein unglückliches Ende zu seiner MotoGP-Saison, aber ein Fahrer, der, glaube ich, immer in Erinnerung bleibt, auch ein bisschen als Regengott. Ja, muss man auch sagen. Viele Regenrennen, in vielen Regenrennen auch gewonnen. Deswegen, er kann, wie du gesagt hast, mit erhobenem Hauptes aus der MotoGP gehen. Er braucht sich nicht zu verstecken. Er hat einiges vorzuweisen, was andere noch nicht vorzuweisen haben. Deswegen kann er damit sehr zufrieden sein.
Definitiv, wie du schon angesprochen hast, letztes Saisonrennen, dieses Wochenende in Valencia. Dann steht danach auch noch der Valencia-Test an. Wir haben einige Comebacker, dieses Rennwochenende. Also einige steigen dann doch nochmal aufs Motorrad. Ich denke mal, ja, wahrscheinlich geht es dann darum, beim Test dabei zu sein und nicht unbedingt Grand Prix jetzt da die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Vinales wird wieder zurückkehren. Und auch Jorge Martin, wie du schon angesprochen hast, wird in Valencia wieder auf dem Bike sitzen. Ja, wird interessant zu sehen sein, wie die Comebacker das angehen. Klar, ich denke mal, keiner wird es von denen übertreiben, weil sie halt am Test dabei sein wollen, weil es schon ein wichtiger Test ist für die 2026er Saison. Ja, letztes Rennwochenende der Saison, wir hatten eine insgesamt ja, sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Also im WM-Kampf war das jetzt nicht so von Spannung geprägt. Ja, da hat Marc Marquez doch schon die MotoGP dominiert. Aber ich fand in den letzten Rennen jetzt die MotoGP von den Rennen her hat sich gut entwickelt. Und ich denke auch, da können wir Valencia wieder ein sehr, sehr spannendes Rennen erwarten.
Ja, ich denke, in Valencia kann man noch so ein, ja, noch so dieses Sahnehäubchen, noch einmal noch so einen richtigen Fight. Klar, wie du gesagt hast, ich glaube, niemand will es jetzt großartig noch übertreiben jetzt in Valencia, weil, ja, eigentlich, ja, es geht eigentlich um nichts mehr. Da will man es jetzt nicht unbedingt noch wegwerfen, sich irgendwie noch verletzen. Dennoch, Valencia, mal gucken, was passiert. Die Strecke, sehr, sehr, ja, schon traditionelle Strecke. Schon sehr, sehr lange im Rennkalender. Tolle Strecke, meiner Meinung nach, in Spanien. Fällt mir persönlich sehr gut. Ja, ich denke, einige Fahrer haben bestimmt noch Lust, noch einmal im Gas zu geben und noch ein gutes Rennen zu fahren. Aber auch, wie gesagt, immer mit dem Test im Hinterkopf. Und ja, die Saison an sich, ich denke, es hatte schon das ein oder andere Spannende, ja. Klar, Marc, weil man muss doch nicht, ja, wie kann Marc Marquez jetzt wirklich so dominieren, wie er dominiert? Und er hat gesagt, ja, er kann das. Also, das war eigentlich schon nach dem ersten Rennen oder schon an den Testfahrten klar gewesen. Aber auch, ne, es gab einige Überraschungen meiner Meinung nach. Alex Marquez hätte ich nicht so stark eingeschätzt. Bin ich ganz ehrlich. Alex Marquez zum Beispiel, Marco Bezzecchi hätte ich auch nicht so stark eingeschätzt. Aber ich denke, wir machen eh noch eine Saison-Review sowieso noch, will ich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Aber wir hatten auf jeden Fall einige Tops, noch einige Flops leider in der Saison. Da wird von uns auf jeden Fall auch noch was kommen. Vielleicht in einer Tierlist-artigen Folge, Podcast-Folge. Mal gucken, wie wir das angehen. Und dann werden wir auch die Fahrer noch ordentlich ranken. Und ansonsten, ja, war's das.
Genau. Ja, also wie er schon gesagt hat, podcastmäßig ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Werden natürlich noch die Valencia Review und auch die Season Review noch bringen. Natürlich ganz klar die Saison ordentlich ja beenden, ausklingen lassen. Und dann ist ja nicht mehr lange, dann gehen die nächsten Testfahrten schon wieder los. Es geht immer weiter in der Motorsportwelt, ja. Also ja, auch nicht viel Pause da dazwischen. Aber für heute war es das jetzt erstmal der Fleck-to-Fleck deutschen MotoGP Podcast. Ja, lasst gerne eine positive Bewertung auf dem Podcast da. Ein Abo würde uns sehr, sehr freuen, auch eine positive Bewertung. Und ja, folgt uns gerne auch auf Instagram, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind raus und ciao.
Ciao.